Ich weiß nicht, gibt es Übersetzung? Brauchen wir Übersetzung? Alireza, do you need translation? Oh, great. Okay. Und wir gehen mal zu Jakobus. Jakobus. Eine sehr bekannte Stelle, die möchte ich mit euch jetzt gerade mal vorab lesen. Und zwar ein Teil Jakobus 1 ab 19. Jakobus 1 ab Vers 19. Sehr bekannte Passage. Aber ich glaube, sie ist es wert, wiederholt zu werden und wiederholt zu werden. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat es sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Eine bekannte Passage, auch eine eigentlich strenge Passage. Ja, wir haben vorhin gesungen, Gott ist gütig, er ist gnädig, er ist treu. Aber wisst ihr was, Gott ist auch streng. Warum? Weil Gott Gott ist. Und dieser Psalm 40, ich bin so dankbar, ja. Dieser Psalm, den Bärbel gelesen hat. Wer ist Gott? Wer will sein Ratgeber sein? Er, der doch alles getan hat. Ja, er ist dieser gütige, gnädige Vater, der, wenn Schuld da ist, vergibt. Es heißt, wer seine Schuld bekennt, dann ist Gott treu und gerecht. Und zugleich ist er dieser Richter. Gott ist kein Hampelmann, ja. Oder dieser liebe Opa, der irgendwo sitzt, sondern Gott ist der gerechte Richter. Er hat Jesus als Richter eingesetzt. So, es ist wichtig, dass wir wirklich sehen und ein ausgewogenes Bild haben von Gott. Wie ist er? Wie ist er? Und wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr viel Lehre gehabt, glaube ich, hier in der Gemeinde. Auch hier im Gottesdienst, im Glaubensgrundkurse oder wo auch immer ihr seid, auch in diesem Wochenende, an dem Hartwig da war und gelehrt habe über den Heiligen Geist, ja, wie wir den Heiligen Geist besser kennenlernen können, wie wir mit ihm kooperieren können, wie er wirken will in unserem Leben und wie er auch uns als Partner gewinnen will. Ja, also nicht wir gewinnen den Heiligen Geist als Partner, sondern der Heilige Geist, er will uns als Partner gewinnen, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und zwar so, wie er es möchte, so wie Gott es möchte. Und ich weiß aus einigen Gesprächen hinterher, dass diese Worte, diese Lehre wirklich getroffen hat. Ich habe mit einigen Leuten geredet und viele hat es angesprochen, aufgewühlt und wirklich auch motiviert, weitere Schritte zu gehen. Und die Frage ist jetzt aber, was machen wir damit? Was machen wir mit dieser ganzen Lehre, die wir da bekommen haben? Ganz oft geht es uns doch so, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass wir werden angesprochen, berührt von dem Wort, egal wo es jetzt ist. Und wir merken, es trifft, ja, es trifft wirklich in diesem Moment. Und wir treffen vielleicht am Ende dieser Lehre oder dieser Predigt eine Entscheidung. Wir machen irgendwas fest vor Gott. Ja, wir kommen vor Gott und sagen, ja, und ich möchte das tun. Und in diesem Moment, da ist es auch absolut ehrlich. Ja, kennt ihr diese Situation? Ihr werdet getroffen von dem Wort und ihr sagt, ja, Gott, ich will. Ja, ich will. Und oft ist auch noch ein Aufruf am Ende einer Predigt und sagt, okay, wer das möchte, ja, macht es fest mit Gott. Und in diesem Moment ist es tatsächlich aus ganzem Herzen, aber dann, und wir wissen das, ich glaube, ihr alle kennt es, nach ein paar Tagen, da wird es irgendwie so ein bisschen diffus. nach ein paar Tagen, da wissen wir noch, boah, das war eine voll gute Lehre, die hat mich berührt. Aber was war es eigentlich? Ja, was war es eigentlich? Wir wissen noch, oh, ja, das war voll gesegnet. Ich habe gemerkt, ich wollte was tun. Und wir reden darüber, wie diese Lehre war und wie es mich berührt hat. Aber vernachlässigen eigentlich oft darüber zu reden, wie kann diese Lehre jetzt in meinem Leben sichtbar werden? Ja, nicht wie war die Predigt? Da unterhalten wir uns echt oft drüber. Schöne Predigt, gute Predigt. Aber lass uns doch drüber unterhalten. Hey, wie kann das, was ich jetzt verstanden habe von Gott, wie kann das in meinem Leben sichtbar werden? Wie gehorche ich diesem Wort? Wie kann ich dieses Wort tun? Was brauche ich, um dieses Wort zu tun? Was hilft mir, dieses Wort zu tun? Darüber sich auszutauschen. Nochmal Jakobus, Vers 22. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Ich möchte Beispiele machen von konkreter Lehre, die wir hier in den letzten Wochen hatten. Wir haben hier immer wieder, oder Monaten, ja, wir haben hier immer wieder viel, glaube ich zumindest, über Gnade gepredigt. Was heißt Gnade? Gnade heißt, dass Gott selber seinen eigenen Sohn Jesus Christus in diese Welt schickt, um unsere Schuld, um unsere Sünde zu tragen, um uns zu erlösen, um dafür zu bezahlen, was wir verbockt haben. Und zwar nicht, weil wir liebenswert sind, sondern weil er uns liebt aus freien Stücken, weil er selber Liebe ist. Und nicht, weil wir es uns verdient haben. Kein Mensch, auch nicht einer, ist gerecht. Auch nicht ein Mensch hat es sich verdient, gerettet zu werden. Da kann Humanismus sagen, was er möchte. Es gibt keinen Menschen, der gut ist. Und deswegen ist es Gnade, wenn Gott sagt, hey, ich tue es aber. Ich will dich mit mir versöhnen, weil ich Liebe bin, weil ich dich von Herzen liebe. Und es gilt für jeden von euch. Nicht, weil du irgendwas leistest, weil du gute Werke tust, sondern einfach, weil du ein Mensch bist, den Gott liebt. Und deswegen will er dir deine Schuld vergeben. Das ist Gnade. Du hast es nicht verdient, aber er vergibt sie dir. Und er will dich in Beziehung bringen mit ihm selber. Und nichts weniger. Gott ist nicht nur der Schuldvergeber. Gott ist der, der dich rettet, damit du in Beziehung mit ihm das Leben in Fülle lebst, das er für dich vorgesehen hat. Nicht weniger, nichts weniger. Aber was haben wir davon verstanden, wenn unser Verständnis von Gnade nicht dazu führt, dass wir das auch empfangen? Was haben wir von Gnade verstanden, wenn es nicht dazu führt, dass wir uns selber vergeben in manchen Dingen, wo es notwendig ist? Wir reden über Gnade, ja, Gott vergibt. Aber was haben wir von Gnade verstanden, wenn der andere einen Fehler macht und wir uns wahnsinnig über den aufregen? Ja, da wird's konkret. Ich kann sagen, ja, ich habe Gnade, danke Jesus, dass du mir vergeben hast. Und dann macht der andere einen Fehler und du tickst völlig aus. Ist ja unverschämt, das geht überhaupt nicht. Was ist das für ein Verständnis von Gnade? Und da fängt's an, Gnade will gelebt werden. Nämlich für den anderen ist auch Gnade da. Und wenn ich Gnade verstanden habe und nicht nur Hörer von Gnade sein will, sondern Täter von Gnade, dann heißt es, dass ich auch mit den Fehlern und Unzulänglichkeiten und Unvollkommenheiten von anderen genauso gnädig bin, wie Gott mit mir. Stimmt's? So Gnade soll nicht gehört werden, es soll gelebt werden. Es hat ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben. Wie wir auch am vorletzten Sonntag nochmal gehört haben, Gnade ist nicht verkürzt nur auf Vergebung von Schuld. Sondern Gnade, das Ausmaß oder das volle Maß von Gnade heißt auch, dass wir ausgestattet werden mit allem, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Auch das ist Gnade. Es bedeutet Sieg und Überwinden in schwierigen und herausfordernden Situationen. Ich finde, das hat der Hartwig an diesem Sonntag ganz deutlich ausgeführt, was das eigentlich heißt, was Gnade alles beinhaltet. Dass ich Nein sagen kann zu irgendwelchen, ja, Verhaltensmustern, die mich schon seit Jahren quälen vielleicht. dass ich überwinden kann in genau diesen Situationen. Aber habe ich Gnade wirklich verstanden, wenn ich in diesen Situationen es einfach nicht tue? Wenn ich nur Gnade gehört habe, ich kann sagen, ja, das stimmt. Es kann sein, dass der hier predigt und sagt, Gnade ist mehr, Gnade befähigt dich dazu, ein Leben in Fülle zu leben, und du sagst, Amen. Und aber wenn die nächste Sache kommt, bei der du Nein sagen sollst, ja, du bist wie erstarrt oder du gibst wieder hinein, also du gibst dich dem wieder hin. Ganz konkret, was haben wir verstanden von dieser ganzen Lehre, die wir haben? Was nützt es, wenn du die ganze Überwinderkraft geschenkt bekommst, aber sie nicht anwendest? Oder letztes Beispiel. Wir haben auch an dem Wochenende über das Sprachengebet gesprochen, ja, das Beten in anderen Sprachen, in Zungen. Die Bedeutung davon für das eigene Gebetsleben. Also ich rede jetzt nicht von der Sprachenrede, die als Gabe in der Versammlung angewendet wird, als Botschaft an die Gemeinde, sondern ich rede von diesem Sprachengebet, das in deiner eigenen Gebetszeit mit Gott angewendet wird. Wie wir darin Raum schaffen für Kommunikation mit Gott, wie wir darin zu Gott Geheimnisse reden. Ja, wie wir dadurch erbaut, gestärkt, gekräftigt werden, wie wir darin im geistlichen Kampf vorwärts gehen. Ja, dieses Sprachengebet ist für so vieles eingesetzt. Das können wir in der Bibel nachlesen. Aber was nützt uns dieses Wissen, wenn wir nicht hingehen und mehr in Sprachen beten? Mehr als bisher. Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Nicht, weil er angeben will, sondern weil er die Bedeutung dieses Sprachengebets kennt. Was nützt uns das Wissen, wenn wir bejahen und sagen, ja, das wäre schon gut, in Sprachen zu reden, und wir tun's nicht? Was nützt es? Wir werden das, wofür Gott es gegeben hat, nicht kennenlernen. Wir werden diese Erbauung nicht kennenlernen, die dadurch kommt. Wir werden nicht lernen, was es heißt, mit diesem Gebet zu kämpfen und auch zu siegen. Wir werden es nicht kennenlernen, in die Geheimnisse Gottes eingeweiht zu werden auf diese Art und Weise. Es ist schön, wenn du weißt, wofür das Sprachengebet gut ist. Aber es ist zielverfehlt, wenn wir das nicht wirklich tun. Jakobus, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wie betrügen wir uns? Wieso betrügen wir uns? Wir betrügen uns, indem wir meinen, dass das Hören von guter Lehre uns verändern wird. Manchmal meinen wir, das Hören von einer guten Predigt, die verändert uns. Aber das Hören von Predigten allein wird uns niemals verändern. Da kannst du jahrelang in Gottesdienst sitzen und schöne Predigten hören. Du kannst dir bei Online-Predigt hunderte von Predigten runterladen. Jeden Tag eine oder fünf, egal. Das Hören von Predigten allein wird niemanden von uns verändern. Das ist wie wenn du dir ein tolles Gerät kaufst, sagen wir mal den neuesten Zyklonenstaubsauger oder irgendwie was. Ja, 2000 Watt, ah, nee, das ist gar nicht mehr erlaubt, gell, nach EU, glaube ich. Riesengerät und du stellst es in die Wohnung, du erwartest so und dieser Boden, er wird sauber werden. Hey, der wird nicht sauber werden. Dieser Staubsauger kann 20 Jahre in deiner Wohnung stehen. Der Boden wird genauso dreckig sein wie vorher. Stimmt's? Wenn du diesen Staubsauger nicht nimmst und auf diesen kleinen Knopf drückst mit diesem Kreis und mit diesem Strich drin und du nimmst ihn in die Hand und du fängst an, ihn zu bewegen, es sei denn, du hast einen Roboter, okay. Aber wenn du nicht den in die Hand nimmst und du fängst an zu saugen, er wird dir nichts nützen, die ganzen 200 Watt sind vergeblich. Ist deswegen der Staubsauger sinnlos? Nee, der ist für was gut. Es ist der Anfang davon, dass dein Boden überhaupt sauber werden kann. Und genauso ist die Predigt und die Lehre nicht sinnlos. Aber die Predigt und die Lehre ist der Anfang davon, dass Veränderung in deinem Leben geschehen kann. Römer 10, 17 heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, nämlich dem Hören, dem Gehörten, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das heißt, die Predigt ist sehr viel wert. Das Gehörte, das Hören von Gottes Wort ist absolute Lebensgrundlage, aber es bleibt nicht beim Gehörten. Es bleibt nicht bei der Predigt, Glaube muss gelebt werden, das Gehörte muss gelebt werden, sonst ist es tot. Ein Hören von Gottes Wort, das nicht dazu führt, dass man das auch ernst nimmt und es befolgt, ist tot. Das Wort Glaube hängt in seinem Wortursprung mit Treue zusammen mit Vertrauen und Treue. Das ist der gleiche Ursprung von dem Wort Glaube im Grundtext. Das heißt, an Jesus glauben heißt nicht daran glauben, dass er existiert. Das wissen wir alle. Und außerdem glauben das die Dämonen auch. Ja, das glauben ganz viele. Aber es hilft nicht, weil es nicht zu dieser Beziehung verhilft. Sondern an Jesus glauben bedeutet ihm treu sein. Ja, ein Glaubender ist ein Treuender. Ein Glaubender ist einer, der treu ist, indem wir Gottes Wort gehorcht. Einer, der gehorsam ist. Und wir finden dieses Verständnis von Glaube auch in den Begriffen Nachfolger und Jünger. Das sind nämlich Leute, die das tun, was ihnen aufgetragen wird. Ja, das gehört eigentlich ganz normal zum Glauben dazu. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann versteht sich von selbst, dass ich dem gehorche, was er sagt. Und dieses Verständnis von Glauben durchzieht auch das ganze Wort Gottes. Wir sehen das, von jeher hat Gott Menschen gesucht, die sein Wort nicht nur hören und es gut finden, sondern die ihm folgen, die ihm gehorchen. Das fängt an beim Volk Israel, ja, 5. Mose, da heißt es, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen. Und jetzt geht's weiter. Ihn sollt ihr fürchten, seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Das heißt, schon beim Volk Israel heißt nachfolgen, ihn fürchten, seine Gebote halten, seiner Stimme gehorchen. Und dann geht's weiter, ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Das ist 5. Mose 13, Vers 5. Von jeher gekoppelt ist dieses Glauben an Gott mit Gehorsam, mit Glaubensgehorsam. Und das ist auch im Neuen Bund so, das ist nicht der Gott im Alten Testament, das oder das gilt fürs Volk Israel, seinen Geboten zu folgen, sondern Jesus sagt immer wieder, folge mir nach. Und dann sagt er auch, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, werde ich mit dem Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Jesus hat sehr oft, das ist nur ein Beispiel, Jesus hat sehr oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir seine Worte auch tun. Und nicht nur hören und für richtig befinden. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied, wenn ich das, was ich höre, nicht nur für gut befinde, sondern auch tue. Das Wort Gottes ist nicht dazu da, dass wir es lediglich sehr gut kennen, wissen und womöglich auch noch auswendig kennen. Dafür ist das Wort Gottes nicht da. Sondern das Wort Gottes ist da, um befolgt zu werden. Um ihm gehorsam zu sein. Ich habe vor kurzem ein super Beispiel gehört und ich auch in der Predigt und ich möchte es gern weitergeben, weil das auch für mich so eindrücklich war. Stellt euch mal vor, ich denke, einige von euch sind Eltern. Stellt euch mal vor, ihr kriegt Besuch und ihr sagt dann zu euren Kindern, okay, jetzt war in eurem Kinderzimmer, sieht's aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja, kennt das jemand von euch? Okay. In euren Zimmern sieht so wirklich absolute Unordnung, der Fußboden ist kaum zu erkennen. Wir kriegen Besuch, bitte räumt das Zimmer auf. Und eure zwei Kinder, die dackeln da ab, gehen in ihre Zimmer. Und nach einer halben Stunde kommen sie freudestrahlend zurück. Und ihr sagt, und? Ist das Zimmer jetzt sauber? Und dann sagen sie, nee, aber wir haben auswendig gelernt, was du gesagt hast. Ja, du hast gesagt, heute Abend kommt Besuch, räumt bitte eure Zimmer auf. Ja, und du denkst, hä? Moment mal, ihr solltet das nicht auswendig lernen, sondern ich habe gesagt, ihr sollt das Zimmer aufräumen. Ja, ihr wisst schon, wo es hingeht, oder? Um was es geht. Ich schicke sie zurück. Nach einer halben Stunde kommen sie wieder, freuen sich total. Und du fragst ja, und, ist das Zimmer jetzt sauber? Und dann sagen sie, nee, aber wir haben uns zusammengesetzt und uns ausgetauscht über das, was du gesagt hast. Ja? Wir haben uns ausgetauscht und wir fanden das so toll, wie viel Bedeutung du in dieses Wort aufräumen gelegt hast. Und wir haben beschlossen, dass wir uns jetzt jede Woche einmal treffen, um uns über das, was du gesagt hast, auszutauschen. Ja, wie reagierst du als Eltern? Jetzt mal ganz ehrlich, wie reagierst du? Sagst du, geht's noch? Geht's noch? Wenn ich zu euch sage, räum das Zimmer auf, dann erwarte ich, dass ihr das Zimmer aufräumt. Oder stell dir mal vor, sie kommen zurück und sagen, okay, wir haben zwar nicht aufgeräumt, aber wir haben ein Buch darüber gelesen, wie man am besten das Zimmer aufräumt. 10 Wege, wie man am besten das Zimmer aufräumen kann. Also ihr wisst schon, ja, wo wir da hingehen. Was werden wir sagen? Wir haben gesagt, ich soll das Zimmer aufräumen. Ich habe es gesagt, damit ihr es tut und nicht damit ihr euch um das Gesagte dreht an sich. Und dieses Beispiel, das hört sich vielleicht für uns lächerlich an. Ich selber halte es für ein geniales Beispiel. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Beispiel woanders gehört habe, weil es so zutrifft auf das, wie wir manchmal mit dem Wort Gottes umgehen. Ja? Wir hören es, wir tauschen uns aus darüber, wir treffen uns im Hauskreis und sagen, oh, das ist so stark, wie Gott es hier sagt. Wir lesen Bücher zu dem Thema. Mir ist es besonders eindrücklich oder besonders fällt es mir auf bei dem Thema Gebet. Wie viele Hauskreiszeiten habe ich schon darauf verwendet oder haben wir schon darüber gesprochen, was beten heißt und wie man beten kann und was wichtig ist beim Gebet. Wie viele Bücher über Gebet habe ich schon gelesen? Aber woran es wirklich mangelt, ist die Zeit, in der ich bete. Ja, dass ich wirklich zu meinem Gott und Vater bete. Das Wort Gottes ist dazu da, befolgt zu werden. Was Gott möchte, ist, dass wir das, was wir verstanden haben bis jetzt. Und es ist einiges. Manchmal denken wir, ja, wir müssen noch viel mehr noch wissen über Gott. Hey, wenn wir das, was wir jetzt schon verstanden haben, tun, wie viel kraftvoller, wie viel anders könnte Gemeinde auch aussehen? Wie viel kraftvoller könnte unser Leben mit Gott aussehen, wenn wir das, was wir bis jetzt schon verstanden haben, wirklich auch tun? Viele von uns wissen so viel über Gott. Was hält uns davon ab, das zu tun? Was hält uns denn davon ab? Und ich habe mir da wirklich mal Gedanken drüber gemacht. Was hält uns ab, wenn uns das klar ist? Und ich glaube, einer der größten Bremsklötze, wirklich das zu tun, was Gott gesagt hat, ist Bequemlichkeit. Oder dass es mir halt einfach gegen das Fleisch, gegen den Strich geht. Ich glaube, das ist einer der größten Bremsklötze, dass es gerade nicht in meine Pläne passt. Oder dass es viel zu viel Zeit braucht, wenn ich das tue, was Gott möchte. Wenn Gott dir aufträgt, dir Zeit zu nehmen für enge Gemeinschaft mit ihm, Kommunikation mit ihm, Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist nicht in 5 Minuten getan. Das ist nicht kurz am Morgen die Losung lesen und dann gehst du in den Tag. Das ist gut, wenn du die Losung liest, hab gar nichts dagegen. Aber es ist nicht diese Art von Gemeinschaft, wo Gott auch mit dir reden möchte, wo Gott dir seine Geheimnisse offenbart, wo du diese Gemeinschaft mit ihm erlebst und auch genießt. Das geht nicht in 5 Minuten Losung lesen. Oder sich Zeit nehme für den Dienst an anderen. Das geht einem gegen den Strich erstmal. Und dann ist die Frage, wirst du gehorchen? Ja, nein. Ich habe das jetzt gerade an der letzten 2 Sonntage so erlebt. Ich hatte eigentlich andere Pläne. Am vorletzten Sonntag waren ja Hartwig und Elke noch da und wir wollten eigentlich Kaffee trinken und ich bin dann hier aus der Gemeinde rausgelaufen. Da waren 2 Frauen und die musste irgendwo hingebracht werden und Gott sagt, ich möchte, dass du die jetzt dahin bringst. Und ich habe gedacht, aber Hartwig und Elke sitzen daheim, die warten schon auf den Kaffee. Ich hätte viel lieber mit denen Kaffee getrunken, als diese Frauen wohin zu fahren. Ja, und dann fängt's an, in dir zu streiten und dann findest du interessanterweise noch irgendwelche religiösen Begründungen, warum das jetzt wichtig ist, dass du nach Hause gehst, um mit Hartwig und Elke noch Kaffee zu trinken. Ja, das wäre dann noch so fromm überdeckelt. Ich bin dankbar, dass ich dann doch einfach dem gehorcht habe. Ja, es war umständlich. Ich musste sogar 2-mal fahren wegen bestimmter Umstände, aber egal. Aber es hat sich eine Gelegenheit ergeben, wo ich mit dieser Frau über Jesus reden konnte, die Gott wirklich nicht gekannt hat. Und es sind solche Gelegenheiten, die Gott schafft. Aber wenn wir nicht gehorsam sind, wir werden sie verpassen. Aber diese Bequemlichkeit oder dieses, dass es einfach gerade nicht reinpasst, es ist sehr, ja, glaube ich, wirklich einer der größten Bremsklötze für uns. Und ihr könnt selber bei euch sehen, jeder von uns hat Bereiche, wo er Gott nicht gehorcht hat. Warum? Warum war das so? Vielleicht auch ein Bereich, wo ihr immer noch, wo euer Gehorsam noch aussteht für eine Sache, die Gott euch aufgetragen hat in der Vergangenheit, vielleicht in den letzten Wochen. Und es steht noch aus und ihr zögert zu gehorchen. Vielleicht möchte Gott da auch heute reinsprechen. Ein anderer Grund, wieso wir nicht gehorchen, ist Resignation. Vielleicht hat Gott dir aufgetragen, irgendeine bestimmte Sache in Ordnung zu bringen, aber du hast so viele Baustellen in deinem Leben, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja, du müsstest eigentlich das hier tun, aber das müsstest du auch tun und dieses noch und jenes und das müsste ich lassen. Und ihr sagt eigentlich, eigentlich kann ich es gleich lassen. Eigentlich kann ich es gleich lassen, weil wenn ich jetzt diese eine Sache nicht tue und die andere, was ist die dann wert, wenn ich die andere nicht tue? Ja, und da kann man sich gegenseitig blockieren. Aber Gott denkt nicht so. Weil er kennt dich sowieso durch und durch. Und was, wie der Heilige Geist arbeitet, ist, dass er einen Bereich mit dir, in Kooperation mit dir in Ordnung bringt. Und zwar nach und nach und dann kommt der Nächste. Er verlangt nicht von dir, dass du gleich alles auf einmal richtig machst. Aber er möchte, dass du gehorsam bist in diesem einen Bereich, den er dir gerade zeigt. Und dann bringst du den in Ordnung. Und dann kommt der Nächste. Und dann kommt der Nächste. So lass dich nicht blockieren durch dieses Maß. Oder auch sehr häufig Menschenfurcht. Ja, Furcht, Menschenfurcht. Wenn ich das tue, was Gott möchte, was wird der andere sagen? Wenn ich Gott in diesem Punkt gehorsam bin, was wird der andere sagen? Ich erinnere mich noch gut, das war einfach für mich so ein eindrückliches Beispiel, wo ich gemerkt habe, wie viel Menschenfurcht bei mir eigentlich da ist. Wo es um Ruf oder um, ja, wie stehe ich da, wie ist das jetzt, wo es eigentlich nur darum geht, wie man vor Menschen dasteht. Und zwar waren wir da auf dem Weihnachtsmarkt vor 3-4 Jahren. Und wir haben Kaffee ausgeschenkt, sind mit Leuten ins Gespräch gekommen. Und dann war da unter anderem auch mein ehemaliger Kinderarzt. Ja, den habe ich zuletzt gesehen, da war ich vielleicht 9 oder 10. Und da habe ich dann mitgekriegt von seiner Frau, dass der eine Wunde am Fuß hatte, die nicht zugeheilt ist. Ja, und es war die Gefahr da, dass dieser Fuß abgenommen werden musste. Und ich hatte sofort, Gott sagt zu mir, geh zu diesem Mann hin und bete für ihn. Und er wird gesund werden. Und ich bin war absoluter Schockstarre, denn das ist nicht einfach nur irgendein Mann, der da kommt, das ist dein ehemaliger Arzt. Ja, und du sollst jetzt da hingehen, hallo, ich würde gern für ihren Fuß beten. Hey, ich habe gedacht, das mache ich nicht, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht zu einem Arzt gehen. Und sagt er, Mädel, ja, hat mich wahrscheinlich noch als so kleines Mädel gesehen, keine Ahnung. Wie kann ich da zu einem Arzt hingehen und sagen, ich möchte für ihn Fuß beten und er wird heil werden? Ich habe gedacht, ich krieg's nicht über mich. Die Frau ist dann weggegangen, aber ich habe es dann nicht lang ausgehalten. Ich war erst ungehorsam. Und dann aber hat mich das so, ich bin rumgetigert, ja, es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und als ich diese Frau nochmal gesehen habe, ich gesagt, wo ist ihr Mann? Ich muss zu ihrem Mann. Ich möchte für ihn beten. Dann sagt sie zu mir, das will der nicht. Ja, und mein Herz rutscht in die Hose und ich sage, ja toll, jetzt habe ich nicht nur meinen ehemaligen Arzt, für den ich beten soll, sondern der will es auch noch nicht. Ja? Und so ging das hin und her und trotzdem, und Gott sagt zu mir, wem wirst du gehorchen? Wem wirst du gehorchen? Und dann kam wirklich diese Furcht in mir auf und ich habe gesagt, okay, ich werde es tun. Das ist mir jetzt gerade egal, was der denkt. Das war mir natürlich nicht egal, aber ich werde da hingehen. Und ich bin zu diesem Mann hingegangen und habe gesagt, ich weiß nicht, ob Sie mich noch kennen. Du bist doch von der Familie. Und Und ich habe gesagt, wissen Sie was? Sie waren echt ein guter Arzt. Aber ich kenne einen, der ist noch besser. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kenne Gott, ist der Arzt der Ärzte. Gott ist der heilen kann, da wo Ärzte nicht mehr heilen können. Und ich würde einfach gern, ich habe gehört, dass Ihr Fuß offen ist oder diese Wunde offen ist und ich würde gern für Sie beten. Und er guckt mich an. Was wollen Sie? Dann sage ich, beten. Dann sage ich, darf ich das? Und dann sagt er, ja, gern. Und dann setzt er sich dahin und ich habe für seinen Fuß gebetet. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieser Fuß war einige Wochen danach zugeheilt. Und Gott will diese Dinge tun, aber er braucht Menschen, die gehorsam sind, die bereit sind, dann sich auch zur Verfügung zu stellen. Auch wenn es für die eine blöde Situation ist. Es war für mich keine angenehme Situation, hinterher schon. Aber in dem Moment, es war einfach nur unangenehm, weil ich Angst hatte, absolut Angst davor. Angst vor zwei Dingen. Erstens mal, wie reagiert der? Wird er mich ablehnen oder wie auch immer? Hätte er auch sagen können, sind Sie noch ganz sauber, machen Sie, dass Sie wegkommen oder was auch immer. Und auch Angst davor, dass nichts passiert. Auch das war eine Furcht von mir. Was ist, wenn ich jetzt da zu dem hingehe und bete und nichts passiert? Aber wenn Gott einen Auftrag gibt, dann ist er treu, dann sorgt er auch dafür, dass es geschieht. Und wenn du gehorsam bist, dann wird er zu seinem Wort stehen. So, was kann ich tun, wenn mich diese Gründe, ich nenne jetzt nochmal die drei, Unbequemlichkeit, Resignation oder Furcht, wenn sie mich daran hindern, Gott gehorsam zu sein. Es gibt nur eine Antwort, insbesondere bei Menschenfurcht. Menschenfurcht kriege ich nicht weg, indem ich versuche, weniger Menschen zu fürchten. Wird nie funktionieren, dass ich sage, okay, ich mache mir jetzt stark, ich bin selbstbewusst, ja, und ich bin auch wer. Und ich werde denen jetzt mal sagen, ja, wie es ist. Sondern Menschenfurcht geht allein durch eine einzige Maßnahme. Und das ist mehr Gottesfurcht. Mehr Gottesfurcht wird ein weniger an Menschenfurcht immer nach sich ziehen. Wenn ich Gott fürchte, heißt es, dass ich seinem Wort absolute Priorität einräume. Und wir haben es gehört, Psalm 40. Wer ist dein Ratgeber gewesen? Wie kann ich diesen Gott, dem selbst Wind und Wellen gehorchen, der den Himmel ausgebreitet hat, wie kann ich es mir herausnehmen, seinem Wort nicht zu gehorchen? Wenn ich Gott fürchte, wenn ich weiß, wer er ist, es wird Gottes Furcht in mir hervorbringen. Und dann sage ich, egal was jemand anderes sagt, Gott hat's gesagt, und wenn es Gott sagt. Ja? Wenn wir Jesus als Herrn, wenn wir sagen, wir haben Jesus angenommen, dann haben wir ihn nicht nur als Erlöser angenommen, sondern als Herrn. Und wer ist ein Herr? Ein Herr ist jemand, der dir sagt, was du zu tun hast. Der dir sagt, was du zu lassen hast. Stimmt's? So, wie nehmen wir uns raus, wenn Gott uns was sagt, zu sagen, ich überleg's mir nochmal. Stell dir mal vor, du bist in der Armee, ein Soldat, du hast gelobt, den Befehlen zu gehorchen, und in dem Moment, wo der Befehl kommt, sagst du, ich weiß, es wäre jetzt richtig, aber ich mach's in 2 Wochen. Niemals! Hey, du bist schneller da draußen. Im Zweifelsfall, im Kriegsfall sogar standrechtlich erschossen. Ja, also das ist tatsächlich so. Ja, oder Fahnenflucht, wenn du davon gehst. Das geht nicht. Und jetzt, was ist dieses Militär im Vergleich zu Gott? Die Antwort auf Menschenfurcht, die uns davon abhält, Gott zu gehorchen, ist absolut die Gottesfurcht. Er ist Herr. Er ist nicht dieser Gott im Himmel, der schon ein Auge zudrücken wird, weil er ja deine Situation versteht. Ja, manchmal sagen sie, ja, Gott kennt mein Herz und er versteht ja. Das ist nichts anderes als Bequemlichkeit, ja, die sich irgendwie eine religiöse Ausrede sucht, weil man nicht gehorchen möchte. Das ist eigentlich Rebellion. Eigentlich ist es Rebellion. Der schon Verständnis dafür haben wird, dass du ihm jetzt genau in dem Augenblick nicht gehorchen kannst, weil er weiß ja, wie schwer das ist. Er war ja selber Mensch. Ja? Hey, wie oft kommen solche Ausflüchte in uns hoch als Gedanken? Und dann gilt es wirklich zu sagen, ja, er ist dieser Vater und dieser Retter Gott, aber ja, er ist von großer Güte, aber er ist zugleich auch die höchste Autorität im Universum. Dem selbst Naturgewalten gehorchen. Was nur treibt uns dazu, zu dieser Nachlässigkeit? Doch nichts anderes, als dass unser Bild von Gott verschoben ist. Dass wir ihn auf ein Gottesbild reduzieren, auf diesen verständigen Gott, geduldig und von großer Güte. Ja, das ist er. Aber er ist auch der, der möchte, dass wir ihm gehorsam sind. Und was wir brauchen, ist mehr Gottesfurcht. Ich glaube, was uns auch abhält, davon zu gehorchen, insbesondere wenn es darum geht, Aufträge wahrzunehmen, wenn Gott uns sagt, hey, diene jemandem. Das ist unsere Perfektion, dass wir meinen, es reicht noch nicht, was wir wissen. Wir müssen erst noch studieren, wir müssen dieses und jenes noch tun. Wir müssen erst noch dieses und jenes Buch lesen, bevor ich in der und der Gabe dienen kann. Hey, ist Gott so kompliziert? Schauen wir doch in die Bibel, was Gott zur Jüngerschaft sagt, wie Jüngerschaft funktioniert. Da heißt doch nicht, ihr Jünger, ja, als Jesus die Jünger aussendet, die 12, sagt dann zu ihnen so, jetzt studiert mal, wie man Kranke heilt, jetzt studiert mal, wie man Dämonen austreibt, studiert mal, macht mal 4 Jahre Bibelschule, damit ihr wisst, wie man das Evangelium richtig predigt. Ist das, wie Gott das macht? Nee. Jüngerschaft heißt, ihr seid Jünger, das heißt, ihr versteht von Gott irgendeine Wahrheit, eine von vielen. Und wir werden bis an unser Leben nicht fertig, die Wahrheiten Gottes herauszufinden. Und dann habt ihr diese eine Wahrheit. Und dann nehmt ihr die und gebt das, was ihr verstanden habt, gebt ihr weiter an jemand anderen. Und dann kriegt ihr eine neue Wahrheit. Und dann nehmt ihr die und dann gebt ihr die weiter. Und dann gibt dir Gott ein Wort für jemand. Und du fängst nicht an, oh, wie ist das jetzt mit Prophetie und darf ich und wann soll ich und wie soll ich und jetzt muss ich erst noch überhaupt dieses Buch lesen. Was heißt es, wenn ich prophetische Worte weitergebe? Nee, ihr kriegt ein Wort von Gott für jemanden und sagt, geht zu jemandem hin, sagt mir, hör zu, ich habe den Eindruck, dass Gott das und das gesagt hat, prüf's. Ihr müsst ja nicht gleich hingehen und sagen, Gott hat gesagt, du sollst und so. Ja, das muss ja nicht sein. Aber wir müssen lernen, diese Einfachheit von Jüngerschaft, das, was Gott uns gibt, weiterzugeben. Und es wird fließen. Was sagt denn Gott über den Heiligen Geist? Er sagt, Ströme lebendigen Wassers werden von eurem Leib ausgehen, der an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und diese Ströme, sie werden fließen. Ja, sie werden dann fließen, wenn du weitergibst. Ja, dann kommt Neues. Dann kommt Neues, dann fließt es. Und wie oft sind wir stehendes Gewässer, ja, es fließt und fließt, Lehre, 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 Predigt, Predigt, Predigt. Und wir, ja, ein Riesentümpel mit stehendem Wasser, das stinkt. Warum? Weil nichts abfließt. Und warum? Oft auch mit dieser Furcht, es ist noch nicht perfekt, ich könnte was falsch machen, ja. Aber je mehr sich ansammelt, desto größer wird diese Angst auch, das weiterzugeben. Ja, weil wir immer meinen, wir müssen in allem perfekt sein. Aber hey, Gott tut es doch. Lass uns doch da Gott diese Dinge tun. Lassen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir gleich von Anfang an, wenn wir was verstanden haben, dann guck, dass du jemanden findest, dem du es weitergibst. Ja, wenn du was wirklich verstanden hast. Nämlich, was heißt verstehen? Verstehen heißt nicht, wenn du irgendwas gehört hast, sondern wenn es in deinem Leben sichtbar geworden ist. Und dann nimmst du das, was in deinem Leben sichtbar geworden ist, und du teilst es mit jemandem. Und ich glaube, eine weitere, und das ist das Letzte, worüber ich sprechen will, ist Unbeständigkeit. Statt an einer Sache dran zu bleiben, die Gott mir aufgetragen hat, springe ich schon gleich wieder zum nächsten Eindruck und zum nächsten Impuls. Oder von der einen Lehre, die ich noch nicht mal richtig verdaut habe, springe ich gleich zur nächsten Lehre und kriege hier den nächsten Eindruck. Und ein bisschen sind wir da auch wie die Leute in Athen, über die Paulus spricht, als er da rumgereist ist und er sagt, an dieser Stelle, alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Und wie schnell sind wir dabei? Wir hören eine Lehre und sagen, ah, kenne ich schon, habe ich alles schon gehört. Ich darf mir die Frage stellen, ist diese Lehre sichtbar in meinem Leben? Ist diese Lehre sichtbar in meinem Leben? Nochmal, wir betrügen uns selber, wenn wir glauben, dass wir allein durch das Hören des Wortes verändert werden. Du betrügst dich, wenn du denkst, dass du allein durch Lehre, durch Bücher lesen, durch Bibelschule sich dein Leben verändert. Diese Lehre, sie gibt dir viel Wissen, das ist okay. Aber dann wundern wir uns, warum so wenig passiert in unserem Leben. Weil wir so schnell zum nächsten Thema übergehen. Das nächste Kapitel. Immer mehr Input und null Output, null Verarbeitung. Oder wenig Verarbeitung. Und wir betrügen uns nicht nur selber, sondern es ist sogar gefährlich. Es ist gefährlich, mehr Wissen anzusammeln, ohne dass es gelebt abfließt. Wisst ihr warum? Weil je mehr du weißt, je mehr dir anvertraut ist, desto mehr wird von dir gefordert. So lass uns vorsichtig sein, Wissen anzuhäufen, bevor nicht das, was wir schon wissen, gelebter Glaube in unserem Leben sichtbar ist. Am Ende entscheidet nicht der gewusste Glaube, das, was wir wissen, sondern der gelebte Glaube. Sonst sind wir wie die Pharisäer. Und von denen heißt es, dass sie die Schriften, ja, in- und auswendig kannten. Aber den, von dem die Schrift gezeugt hat, zu dem hatten sie keine Beziehung, dem haben sie nicht gehorcht. So lass uns keine Pharisäer sein. Was können wir in dem Fall tun, insbesondere wenn immer wieder neue Lehre kommt? Ich glaube, dass auch dafür jüngerschaftliche Beziehungen total wichtig sind. Das Leben in Gemeinschaft ist für genau diese Sache sehr wichtig. Warum? Weil meine Geschwister genau sehen, ob eine Leere in meinem Leben sichtbar geworden ist. Und weil meine Geschwister mir dienen können zu sehen, ob diese Leere wirklich fruchtbar ist in meinem Leben. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr was von Gott verstanden habt, wenn Gott euch einen Auftrag gegeben hat, teilt es mit jemandem, was Gott zu euch gesagt hat. Behaltet es nicht für euch und dann mal sehen, ob ich es tue oder nicht oder wann und wie, sondern sagt, weißt du was, ich habe den Eindruck, Gott hat mir das und das gesagt. Und du machst dich damit offen und verletzlich natürlich, ja, in der Gemeinschaft. Warum? Weil es sein kann, dass die Woche drauf dieser Bruder, diese Schwester zu dir kommt und sagt, hey, wie geht's dir in dieser Sache? Bist du da weiter? Das ist dieses gegenseitig Rechenschaft ablegen. Und es ist keine Kontrolle. Wenn ich dem anderen einräume, das zu tun, dann ist es keine Kontrolle, sondern es hilft mir. Es hilft mir, das zu tun, was Jesus möchte in meinem Leben. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir wieder lernen. Ich glaube, viele von uns haben das verlernt, weil wir so gewohnt sind, ja, Glaube ist Privatsache und was ich mit Gott habe, das geht nur mich und Gott was an. Ja, grundsätzlich stimmt es. Aber es stimmt auch wieder nicht, weil Gott uns für Gemeinschaft geschaffen hat und weil er gewusst hat, dass Gemeinschaft uns dient. Nicht, dass es uns unter Druck bringt, unter Kontrolle, unter Zwang, sondern weil es uns dient, weil es uns hilft, diese Dinge zu tun, die Gott tun möchte. Und Gott weiß es. Er will, dass wir uns auch hier als Leib ergänzen, nicht nur in den Gaben ergänzen, sondern auch gegenseitig helfen, ermutigen, stärken, herausfordern, ermahnen, diese Dinge zu tun, die Gott tun möchte. Und ich ermutige euch, wenn Gott euch was gesagt hat, irgendwas Bestimmtes zu tun, besonders irgendwie was Unangenehmes, teilt es jemandem mit, damit er dich fragt, bist du weitergekommen? Hast du es getan? Und so kannst du mit dem zusammen deinen Sieg feiern, wenn es rum ist. Und dann kommt die nächste Sache, die du tun sollst. Und auch da teilst du sie. Wirst herausgefordert, wirst überwinden und ihr könnt wieder feiern gehen. Ja, das ist Jüngerschaft. Das ist gelebte Jüngerschaft. Das ist gelebter Glaube. Und nicht wie dieser Tümpel in sich reinstopfen, Wissen in sich reinstopfen und diese Lehre und diese Lehre und diese Predigt und diese Bibelschule. Sondern anfangen, diese Dinge zu tun und von jemand Rechenschaft ablegen lassen. Ich glaube, wenn wir anfangen, auf das Wort hin das zu tun, was uns aufgetragen wird, wie viel Veränderung wird hier sein? Das Wort wird zu leben und es nimmt Gestalt an unter uns. Und ich weiß, dass so eine Predigt wie diese, das ist keine Predigt, die in sich selber was zum Inhalt hat, sondern die eigentlich nur motiviert, das zu tun, was ihr schon wisst. Das, was Gott euch gesagt hat, individuell. Und ich glaube, er hat zu euch Dinge gesagt in der letzten Woche, Monate. Und diese Dinge ernst zu nehmen. Und wenn jetzt irgendjemand Druck spürt oder sagt, jetzt kommt dieser Druck, gehorsam zu sein und ich merke Druck, dann müsst ihr euer Bild von Gott ändern, weil Gott keiner ist, der Druck aufbaut. Ich glaube, dass das ganz oft auch mit unserem Gottesbild zusammenhängt. Gott gibt Gebote und bringt dadurch Druck auf mein Leben. Nee, die Gebote zum Beispiel dienen dazu, dass wir in Freiheit leben können. Die Frage ist, sehen wir das, dass die Gebote uns dienen, uns helfen, in Freiheit zu leben und nicht um uns niederzudrücken. Und genauso ist es mit Gehorsam. Gehorsam dient nicht dazu, uns Druck zu verschaffen, jetzt müssen wir auch noch Gott gehorchen, sondern Gott weiß, wenn wir ihm gehorchen, es wird so viel Segen freigesetzt für uns selber, aber auch für andere. Wie geht's in Jakobus weiter? Guckt euch das doch nochmal an. Jakobus 1, Vers 25. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz der Freiheit. Hört sich für uns wie ein Paradox an, aber genauso ist es. Gesetz der Freiheit, es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Warum? Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Wollt ihr gesegnet sein in dem, was ihr tut? Dann lass uns gehorchen. Dann lass uns das, was wir schon verstanden haben, nehmen und leben. Und wenn der Herr das nächste Mal dir einen Auftrag gibt, dann tu es einfach. wenn der Herr dir einen Auftrag gegeben hat in den letzten Wochen, such dir jemanden, mit dem du das teilst. Und dann gebt euch gegenseitig Rechenschaft ab. Es hilft. Kein Druck, sondern Hilfe. Ermutigung, das zu tun. Und so soll auch diese Predigt heute Ermutigung sein. Das, was Gott euch längst schon gesagt hat. Und es wird bei jedem was anderes sein. Geht hin und tut diese Dinge, damit ihr das erlebt, was hier drin steht. Lass uns Gott fürchten. Ihn beim Wort nehmen. Keine Ausflüchte mehr suchen, sondern tatsächlich hingehen und es tun. Lass uns das einfach noch beten. Lass uns einfach vor Gott kommen jetzt und diese Dinge bewegen, die er euch gezeigt hat oder was auch immer. Und wenn die vom Lobpreisteam vielleicht einfach schon mal nach vorne kommen. Herr, wir beten dich an. Wir beten dich an als diesen Herrn über alle Herren. Wir beten dich an als diesen König der Könige, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ganze Universum, der den Himmel ausgebreitet hat. Und ja, es ist wahr, wer kann dein Ratgeber sein? Niemand, weil du die höchste Autorität bist, die absolut höchste Autorität. Herr, wir geben dir Ehre. Wir sagen, dass wir dich lieben und dass wir dich fürchten, weil wir wissen, wer du bist. Herr, und so bete ich jetzt, dass in unserem Leben alle Worte, die du zu uns schon geredet hast in der Vergangenheit, alle Worte, die noch offen sind, wo du uns Aufträge gegeben hast, wo du deinen Finger auf Dinge in unserem Leben gelegt hast, die dir nicht gefallen, und es wird bei jedem was anderes sein. Herr, dass du daran weiterarbeitest durch deinen Heiligen Geist und dass wir uns nicht länger winden, sondern deine Überwinderkraft in Anspruch nehmen in diesen Bereichen. Du bist gnädig und treu, Herr. Und deine Gnade reicht aber so weit, dass du uns damit ausstattest, auch diese Dinge zu überwinden. Nein zu sagen, wo Nein gesagt werden muss. Und Dinge anzunehmen und zu tun, von denen ja du sie getan haben möchtest. Herr, wir beten dich an. Und wir geben dir Raum in unserem Leben, dass geschehen kann, was dein Wille ist. Wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was du längst bei dir beschlossen hast im Himmel, es soll auch hier in meinem Leben sichtbar werden. Jede Lehre, die du mir offenbart hast, jede Wahrheit über dich, Herr, es soll in meinem Leben sichtbar werden, dass dieser Glaube lebendig wird, bei jedem von uns, Herr. Dass jedes Wort, das du geredet hast zu jedem von uns, dass es lebendig wird in unserem Leben und hingeht und einen Unterschied macht für mich selber, aber auch für die, die um mich rum sind. Heiliger Geist, nimm du Raum und wirke du in uns, dass dieser Gehorsam hervorgebracht wird und nicht ein Gehorsam mit zusammengebissenen Zähnen, sondern ein Gehorsam von Herzen, weil wir erkannt haben, wer du bist, Gott. Herr, danke, dass du diesen Gehorsam in uns hervorbringst. Und wir treffen die Entscheidung, wir sagen, wir wollen dir mehr gehorchen als allen anderen, mehr gehorchen als den Menschen. Wir wollen dir mehr gehorchen, auch dann, wenn unser Ruf in Gefahr steht. Auch dann, selbst wenn Leib und Leben bedroht wird, wollen wir dir mehr gehorchen, Gott. Denn du bist der Herr über alles. Herr, wir räumen dir Autorität ein über unser Leben. Danke, dass du wirkst in unserem Leben und dass du nie aufgehört hast und auch nie aufhören wirst, Herr. So nimm du Raum, Heiliger Geist. Wir wollen diese Veränderung, die du wirkst in unserem Leben, Herr. Wir wollen nicht nur Hörer sein, sondern wir wollen dich ernst nehmen. Wir wollen diese Dinge tun, die du uns aufträgst. Hilf uns, Herr, durch deinen Geist. Und danke, Herr, dass du es versprochen hast, dass du es tust. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Herr, und so beweg du dieses Wort in uns weiter. Nicht, wenn wir jetzt nach Hause gehen, dass wir tatsächlich sind wie dieser Mann, der in den Spiegel schaut und vergisst, wie er ausgesehen hat, sondern dass wir anfangen, diese Dinge zu tun, sobald sie uns begegnen. Wie ein Soldat, der Befehl entgegennimmt und umgehend in die Tat umsetzt. Herr, wir wollen lernen, diese Nachfolger zu sein, diese Jünger, wie sie dir gefallen. So nimm du Raum in unserem Leben. Nimm du Raum in unserem Leben. Herrsche du allein. Herrsche du allein über unser Denken, über unser Fühlen, über unser Wollen. Herrsche du allein über das, was wir tun. Herrsche du allein, Herr. Herrsche du allein. Talam Nashir.